Woche ist mir bewusst geworden, dass es jetzt schon 20 Jahre her ist, dass ich eine Reise gemacht habe. Also um den Dreh rum vor 20 Jahren war immer eine große Schul, ja, Abschlussfeier, eine Zeugnisübergabe. Ich weiß noch, was ich anhatte. Ich weiß noch, dass ich neben meiner besten Schulfreundin saß und ganz aufgeregt diesen Moment entgegenfieberte, wo wir ja dann dieses Zeugnis bekamen. Und ich weiß auch noch, dass damals noch eine Reihe an Reden gehalten wurden von unseren Klassenlehrern, von der Schulleitung mit guten Wünschen und ich weiß nicht was. Aber was genau inhaltlich gesagt wurde, weiß ich heute nicht mehr. In der Bibel, da finden wir auch so die eine Schulentlassungsfeier quasi. Und sogar noch die Rede von dem damaligen Lehrer. Und diese Rede möchte ich mit euch heute gemeinsam anschauen. Wir finden sie in Matthäus Kapitel 28, in den Versen 16 bis 20. Matthäus Kapitel 28, Verse 16 bis 20. Verse, die viele von uns mindestens einmal schon gehört haben dürften. Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Dort heißt es: Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. 3 Jahre lang waren die Jünger mit Jesus gemeinsam unterwegs gewesen. Sie hatten das Leben miteinander geteilt. Sie waren 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen. Sie gingen bei Jesus in die Schule. Jünger bedeutet nichts anderes als Schüler sein. Und Jesus war ihr Rabbi, ihr Lehrer. Und nun war ihre Lernzeit vorbei. Die Schule war aus. Jesus war kurz vorher gestorben, von den Toten auferstanden, war ihnen erschienen und hatte sie zu diesem Berg geschickt. Und er wollte sich dort mit ihnen treffen. Und wenn ich und dann in diesem Moment, als sie sich dann auf diesem Berg treffen, wundert es mich, dass sich einige immer noch zweifeln an Jesus. Da ist es, die beteten ihn an, einige zweifelten aber. Fragt man sich schon, woran zweifelten sie? Also Jesus stand doch mitten unter ihnen. Vielleicht zweifelten sie, ist das wirklich Jesus? Vielleicht zweifelten sie auch, wie soll es jetzt weitergehen? Jesus geht auf diese Zweifel nicht ein. Stattdessen fängt er an, hier eine Rede zu halten. Und wenn ich mir so diese Rede anschaue, kann ich so 3 Hauptpunkte für mich entdecken. Der erste ist, ich habe die Macht. Der zweite ist, geht hin und macht zu Jüngern. Und der dritte ist, ich bin bei euch. Und diese 3 Punkte möchte ich jetzt näher mit euch betrachten. Der erste lautet nochmal zur Erinnerung, ich habe die Macht. Als Jesus auf diese Welt kam, da gab er alles auf, was er hatte. Alle Privilegien, seine Macht, seine Autorität, die er hatte. In Philipper 2 führt Paulus auf, dass Jesus seine Kraft und seine Herrlichkeit freiwillig ablegte. Er wurde, so drückt es Paulus aus, zum Sklaven der Menschen. Alle Privilegien und Rechte, die er hatte, waren nicht mehr. Und wenn Jesus nun hier sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, bedeutet das, dass sich die Situation nun verändert hat. Er ist nicht mehr der Sklave, sondern in diesem Moment, wo er sich mit den Jüngern auf dem Berg trifft, zu dieser großen letzten Entlassungsfeier, da hat er bereits alle Macht wieder in den Händen. Er ist nicht mehr der Sklave, sondern der Herrscher. Und er macht damit deutlich, mir gehört die ganze Welt, Himmel und Erde, das ganze Universum. Und es gibt nichts, worüber ich jetzt nicht die Macht hätte. Jesus sagt damit von sich, dass er an den Schalthebeln der Macht sitzt und dass niemand ihm gleichkommt. Und damit ist er dann jetzt auf einmal nicht mehr der Zimmermann, der Rabbi, der Prophet, der Wunderheiler. Nein, er tritt nun als König der ganzen Welt auf. Und vielleicht war das der Grund auch, weshalb die Jünger zweifelten, ob das wirklich Jesus ist, den sie noch kannten. Er hat nun endgültig das Sagen. Jesus tritt hier als Sieger, als Herrscher auf. Jesus ist auch heute noch der Herrscher des Universums. Auch wenn man das angesichts der Corona-Krise und anderer Krisen vielleicht nicht immer so ganz glauben mag oder es einem schwerfällt zu glauben bei dem ganzen Negativen, was wir sehen. Aber wir haben doch jetzt hier gerade vorhin in unserem Wochenrückblick, in dem, was ihr so erzählt habt, haben wir gesehen, Jesus lebt. Wir alle hatten Grund zum Danken. Dinge, die trotz allem, trotz furchtbaren Donnerstagen und trotzdem letzten Endes gut ausgegangen sind. Auch heute noch gilt für uns diese Aussage Jesu von sich, die er über sich tut. Mir ist gegeben alle Macht. Und mir führt das wieder einmal vor Augen an, was für einen großen Gott wir doch glauben. Gott ist nicht eine kleine Figur, so ein kleines Engelfigürchen oder sowas, das vielleicht ganz lieb lächelt. Gott ist doch nicht der alte Mann mit dem Bart, der Großvater, der uns freundlich zunickt, aber sonst sich nicht um uns kümmert. Nein, Gott ist der Schöpfer der Welt. Er hat sich das alles, was wir so sehen, was wir erleben, das hat er sich ausgedacht, das hat er erschaffen. Im Psalm 139 sagt David, dass er wunderbar gemacht wurde von Gott. Gott wollte, dass wir leben. Gott wollte, dass es uns gibt. Und wenn wir glauben, dass Gott die Macht hat, dass Jesus der Herrscher des Universums ist, dass er die letzte Autorität ist und unser Leben in seinen Händen hält, wenn wir das glauben, dann können wir doch unser Leben ganz beruhigt in seine Hände legen. Dann dürfen wir wissen, da ist unser Leben gut aufgehoben. Da sind wir gut aufgehoben. Denn wir dürfen dann wissen, es gibt da jemanden in unserem Leben, der ist größer als wir. Der ist größer als die Probleme, die uns so umtreiben. Größer als die Corona-Krise. Und er steht über den Dingen. Er ist souverän. Er lässt sich nicht so leicht aus der Fassung bringen. Von den Dingen, die mich vielleicht aus der Fassung bringen würden. Und ich weiß dann, ich kann mit allem, was mich beschäftigt, kann ich zu Gott kommen. Ich kann ihm alles sagen. Er ist da und er hält mein Leben in der Hand. Und das gibt mir wiederum Ruhe und Gelassenheit. In dem Lied König singt Juri Friesen, wer erschuf die Himmel, wer versetzt die Berge? Es ist Jesus, Freund der Sünder, Freund von mir. Wer verließ den Himmel, kam, um mich zu retten? Es ist Jesus, Freund der Sünder, Freund von mir. Du bist Gott über die Welt, der mein Leben hält. Dein Name sei erhoben. Du hast mich zuerst geliebt. Deine Gnade siegt. Nimm mein Herz, nur du allein sollst König sein. Dieser König möchte jeden und jede von uns in seinem Reich haben. Sein Reich ist kein Exklusivclub, wo die reichsten Menschen der Welt rein dürfen. Oder irgendwie nur eine Elite, die gebildetsten, die mit einem IQ von, weiß nicht, über 150. Nein, in diesem Reich darf jeder sein. Egal ob reich oder arm, egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, wir alle sind willkommen. Und alle Menschen, alle Völker, alle Angehörigen aller Sprachen sollen von diesem Reich, sollen von Jesus hören. Und damit jeder von diesem Reich hört, sucht Gott Influencer, würden wir heute sagen. Menschen, die andere begeistern. Menschen, die zeigen, ich bin Christ, ich glaube an Gott, ich glaube, dass es Gott gibt und er macht etwas in meinem Leben. Und das zeigen wir dann nach außen. Und damit komme ich zu diesem zweiten Punkt aus dieser großen Abschlussrede, Jesu. Geht hin und mache zu Jüngern. Man könnte diesen Vers, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, auch übersetzen mit, mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr geht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt. Die Frage ist doch, wenn ich mir Jesus anschaue, wie hat er Menschen zu Jüngern gemacht? Einmal, indem er auf diese Welt kam, zu den Menschen hinging, ihnen zurief, folgt mir nach und sie dann in seinen Kreis aufnahm, in seine Gemeindefamilie. Und im Prinzip sollen wir es genauso machen wie Jesus auch. Wir sollen Werbung für ihn machen. Neulich erzählte mir eine Freundin, dass der Begriff für die Menschen, die in den sozialen Medien Werbung für Gott machen, Christfluencer genannt werden. Das sind Menschen, die anderen von Jesus erzählen, nur eben auf Instagram, YouTube etc. Aber ich möchte diesen Begriff Christfluencer auf uns alle ausweiten, auch wenn wir vielleicht keinen Instagram-Account haben. Wir alle sollen Christfluencer werden. Und das, wir alle sind aufgefordert, von Jesus zu erzählen, von unserem Leben mit ihm zu erzählen. Und das Gehen in alle Welt ist dabei die Grundlage. Die Jünger sollen eben nicht in Jerusalem, Judäa, Galiläa sitzen bleiben und darauf warten, dass alle Welt zu ihnen kommt. Nein, sie sollen rausgehen. Sie sollen sich in Bewegung setzen. Sie sollen aufstehen und gehen. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, wer rastet, der rostet. Und das trifft auch auf Gemeinden zu. Wenn Gemeinden aufhören, zu den Menschen hinzugehen, den Kontakt mit Menschen zu suchen, wenn Gemeinden anfangen, nur noch um sich selbst zu kreisen, dann kommt es irgendwann zum Stillstand. Wir dürfen nicht erwarten, dass die Menschen zu uns kommen. Wir müssen zu den Menschen gehen. Und wer in Bewegung ist, geht zu den Menschen hin. Der beschäftigt sich mit den Dingen, die die Menschen draußen bewegen. Und er will die Menschen dort erreichen, wo sie sich gerade in diesem Moment befinden. Das verändert einerseits uns, das verändert unsere Sichtweise auf die Welt immer wieder, weil wir uns selbst auch hinterfragen müssen. Aber das verändert auch andere. Wer zu Menschen hingeht und sich auf sie einlässt, begibt sich in Bewegung. Und der ist bereit eben auch dazu, sich selbst auch mal wieder verändern zu lassen. Wer zu den Menschen hingeht, der schwingt auf ihrer Ebene dann nachher mit. Und wer hingegen stehen bleibt, kommt zum Stillstand. Und wenn man zum Stillstand kommt, dann wird es gefährlich. Auch dann missioniert man gerne. Vielleicht habt ihr auch so Leute im Kopf, die irgendwie so zum Stillstand gekommen sind, die irgendwann in so einer Rechtgläubigkeit verharren und meinen, ich muss jetzt aber alle anderen bekehren. Ja, dann versucht man auch noch zu missionieren, aber man ist nicht mehr offen für die anderen. Man ist nicht mehr in der Lage, sich auf den anderen einzuschwenken, sich auf die Bedürfnisse, auf das, was den anderen gerade wirklich bewegt, einzulassen. Man will dem anderen nur noch die eigene Sichtweise aufzwängen. Der Schlüssel für Mission ist daher die Bewegung. Wenn wir Menschen erreichen wollen, wenn wir Menschen wirklich für Gott gewinnen wollen, müssen wir in Bewegung sein und in Bewegung bleiben. Und daher wirf einen Blick in deine Umgebung. Was beschäftigt deine Nachbarn? Was beschäftigt deine nichtchristlichen Freunde? Was beschäftigt die Menschen um dich herum? Was sind das für Themen, die da in der Luft liegen? Ich habe im Juni eine Fortbildung im Bereich Klinikseelsorge gemacht, weil ich mich ganz im Bereich Seelsorge fortbilden wollte. Und ich bin dort, Teil dieser Fortbildung war es, an zwei Nachmittagen in der Woche auf einer Station von Zimmer zu gehen. Und ich habe dort die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt. Und was mir bis dahin nicht so bewusst wurde, ihr, die im Krankenhaus und im Pflegebereich arbeitet, ihr wisst das, was für Sorgen und Ängste diese Menschen im Krankenhaus umtreiben können. Ich war auf der Unfallstation, da war alles da von einer Schönheits-OP tatsächlich bis hin zu Palliativpatienten, also Menschen, die schon im Sterben liegen. Und ich habe dort Menschen getroffen, die einerseits voller Lebensfreude waren, auf der anderen Seite aber auch wirklich Angst vor dem Sterben hatten, Angst vor der OP hatten, nicht wussten, kommt das überhaupt wieder in Ordnung oder nicht. Und wenn man sich mal mit diesen Menschen unterhält, es ist Wahnsinn. Das, was ich als erstes sozusagen dort gelernt habe, war, die Gespräche liegen schon auf der Straße. Die Themen sind bereits da. In den ersten Momenten, wo du in das Krankenzimmer kommst und dich anfängst, mit den Leuten zu unterhalten, bieten sie dir schon Themen an. Du musst gar nicht groß auf Themensuche gehen, sondern eigentlich letzten Endes nur ins Gespräch und ihnen signalisieren, ich bin für dich da, ich bin bereit, dir zuzuhören, wenn du jemanden brauchst. Und dann kommen sie schon selber mit Themen. Aber was es braucht, ist, ich gehe hin. Und genauso ist das eben auch mit der Mission. Andere zu Jüngern zu machen, funktioniert nur, wenn ich hingehe, wenn ich mich auf ein Gespräch mit ihnen einlasse. Das ist also so dieser erste Schritt, wenn ich andere zu Jüngern machen möchte. Geh hin. Das andere sind dann die Taufe und das Lehren. Wie hat Jesus das gemacht? Jesus hat ja meines Wissens nicht getauft. Das kam ja dann erst später. Johannes der Täufer hatte getauft, Jesus aber nicht. Aber trotzdem stelle ich mir auch da die Frage, wie hat Jesus das mit Taufe und Lehren gemacht? Ein Satz, den er immer wieder sagt, ist, folge mir nach. Er sagt damit, lass dein altes Leben hinter dir. Wende dich ganz und gar mir zu. Ich denke da zum Beispiel an Petrus, dem er sagte, folge mir nach. Und Petrus lässt einfach sein Boot liegen und die Fische und ich weiß nicht was, lässt seine Frau und samt der Familie irgendwie zurück, kümmert sich da nicht groß, dass die dann noch weiter versorgt sind und zieht mit Jesus von dannen. Er lässt sein altes Leben hinter sich. Und auch das ist etwas, das wir immer wieder bei Jesus finden, dass er eben sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Kümmere dich nicht mehr um dein altes Leben, folge mir nach. Wende dich einem neuen Leben mit mir zu. Wir würden heute sagen, tu Buße, kehre um. Wer Jesus nachfolgte, und dann kam noch das Zweite, mit der Nachfolge, mit dem Ruf in die Nachfolge, folgte die Aufnahme in die Gruppe. Gerade wenn wir auch an die 12 Jünger denken, sie gehörten dann damit mit zu diesem festen Kreis dazu. Und da waren ja noch mehr, die noch mitliefen, die zu Jesu Jüngern gehörten, die Frauen zum Beispiel. Wer also Jesus nachfolgte und sein Jünger wurde, gehörte von da an einer Gruppe dazu. Und damit symbolisiert eigentlich die Taufe genau das. Die Taufe ist dieses Begrabenwerden, das alte Leben wird begraben, man steht zu einem neuen Leben auf, man wird in die Gemeinschaft, in die Gemeindefamilie aufgenommen. Und damit wird deutlich, in dem Moment, wo ich mich taufen lasse, in dem Moment, wo ich mich für ein Leben mit Jesus entscheide, bin ich nicht mehr alleine, sondern es sind ganz viele um mich herum, die auch Jünger sind, die auch lernen möchten, was es heißt, Christ zu sein, Jesus nachzufolgen. Das sind noch ganz viele andere, die auch lernen möchten, wie dieses Leben mit Jesus überhaupt funktioniert. Und das Leben in der Nachfolge, die Lehre, bedeutete damals für die Jünger, dass sie 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs waren. Ich habe vorhin schon gesagt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ja, es gab mal eine kleine Unterbrechung zwischendurch, als sie selber losziehen durften und verkündigen durften. Aber ansonsten waren sie immer mit Jesus zusammen. Und er hat ihnen sicherlich vieles erzählt. Die Bibel erzählt uns davon. Da hat er mal dort gelehrt, dann mal da eine Geschichte erzählt. Aber sie haben ihn auch beobachtet. Ich denke da zum Beispiel an die Aussage, als sie dann zum Kommen sagen, Herr, lehre uns beten. Sie kamen aus einem religiösen Umfeld. Sie wussten, wie man betet. Oder meinten es. Eigentlich hätten sie wissen müssen, wie man betet. Denn anders als heute, wo viele Leute nicht mehr wissen, wie man betet, sie wussten das. Sie waren in einem religiösen Umfeld aufgewachsen. Und doch kamen sie zu Jesus und sagten, Herr, lehre uns beten. Warum? Weil sie wahrscheinlich gesehen hatten, dieses Gebet, was Jesus spricht, wenn er betet, das muss irgendwie anders sein als das, was wir so kennen. Das heißt also, sie haben auch Jesus einfach beobachtet, wie er mit Menschen umging, wie er mit seinem Vater umging und haben ihn dann gebeten, bring uns das bei. Das heißt, Lehre ist sowohl dieser Frontalunterricht, wie jetzt hier in der Predigt oder in den Bibelstunden, die wir vor der Taufe kennen. Ja, sowas gab es da auch. Aber es ist eigentlich letzten Endes Leben. Menschen in die Nachfolge zu rufen heißt, ich lasse sie an meinem Leben teilhaben. Ich bin nicht nur am Sabbat Christ, sondern ich zeige Tag für Tag, was es heißt, als Christ zu leben. Ich selber werde zum Vorbild für andere. Und da möchte ich nochmal auf das Beispiel mit den Influencern zurückkommen. Influencer zeigen sich dadurch aus, dass sie zumindest den Leuten, die sie da anschauen auf Instagram oder YouTube, das Gefühl zumindest geben, dass sie ja an ihrem Leben Anteil haben können. Dass sie irgendwie auch private Geschichten erzählen. Natürlich erzählen sie nicht alles. Und man darf sich heute auch fragen bei den Influencern, wie viel davon nur Fassade ist. Und doch machen sie sich nahbar den Leuten, die sie verfolgen. Sie teilen irgendwo einen Teil ihres Lebens mit ihnen. Sie sind keine fernen Stars, die irgendwo, die man nicht kennt, sondern sie machen sich nahbar. Sie erzählen aus ihrem Leben, sie erzählen von Hochzeitsvorbereitungen und was weiß ich noch immer. Die Frage ist, wenn wir zu Christfluencern werden sollen, ist die Frage, wie viel dürfen die Menschen um dich herum von deinem Leben als Christ wissen? Wissen sie überhaupt, dass du Christ bist? Natürlich heißt es nicht, dass wir uns bis in die tiefsten Tiefen unserer Seele gegenüber den anderen dann entblättern müssen. Nein, das heißt es nicht. Aber inwieweit bekommen die Menschen in unserem Umfeld mit, wie gut uns der Glaube tut? Wie dankbar wir dafür sind, was Gott alles für uns tut? Inwieweit zum Beispiel bekommen die Menschen in unserem Umfeld mit, dass der Sabbat uns hilft, zur Ruhe zu kommen, wenn er es denn tut, wenn der Sabbat nicht für uns der stressigste Tag der Woche ist? Aber dann wäre es vielleicht gerade nochmal dran, nochmal nachzudenken, was ist der Sabbat eigentlich für mich, wenn er mir nicht hilft, zur Ruhe zu kommen? Wie sieht das sonst mit den anderen Benefits, mit den anderen Segnungen aus, die uns der Glaube schenkt, mit dem Guten, was wir haben? Lassen wir andere daran teilhaben? Erzählen wir anderen davon, so wie es die Influencer tun, wenn sie irgendein neues Produkt dann ausprobiert haben? Zeigen wir das nach außen hin? Lehren bedeutet eben nicht, dass ich nur Predigten halte, sondern dass ich meinen Glauben lebe und darüber rede. So nach dem Motto, tu Gutes und rede darüber. Und das ist letzten Endes ganz schön herausfordernd, wenn wir so drüber denken. Das Reden ist relativ leicht, aber das Vorleben, wirklich den anderen auch spüren lassen, der Glaube tut mir gut, auch in schwierigen Zeiten, das ist dann nachher doch irgendwie herausfordernd. Jesus geht hier ans Eingemachte. Und das war auch damals schon für die Jünger schwierig. Sie hatten gerade erst so ansatzweise verstanden, wie das mit dem Leben in der Nachfolge funktioniert. Und dann sollten sie auch schon andere darin ausbilden. Vielleicht hatten sie dann auch Angst, dass sie selbst verfolgt werden könnten, dass sie dann selbst an ein Kreuz genagelt werden könnten, wenn sie hier anfangen, von Jesus zu erzählen. Oder wenn sie sein Werk hier auf Erden fortführen. Und dann die Vorstellung, zu den Heiden zu gehen, das ging ja für sie so gar nicht. Die Heiden, das war, da ekelte es sie davor, Kontakt mit Römern, mit Griechen zu bekommen. Und dann die ganze Erde. Sie waren doch nur 12 Hanseln. Wie sollten sie so die ganze, ich meine, damals war ja auch schon die damals bekannte Welt ja doch recht groß, wie sollten sie für 12 Personen das schaffen? Und diese Frage müssen ihnen sicherlich durch den Kopf geschossen sein. Und genau in diese Fragen hinein nennt Jesus den dritten Punkt dieser kurzen Ansprache. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus sagt damit, ihr seid nicht allein. Ich bin bei euch. Ich bin, das ist dieser große Name Gottes. Ich bin, der ich bin. So hatte er sich Abraham, Isaac und Jakob vorgestellt. Er sagt damit, ich bin, der ich war, der ich bin und der ich sein werde. Von Anfang bis Ende bin ich. Das sagt Jesus zu ihnen hier an dieser Stelle. Er sagt ihnen, mein Name ist Immanuel. Gott ist mit uns. Und ich bin mit euch und ich bleibe bei euch. Wenn Gott mit uns ist, was kann passieren? Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Mit Christus öffnen sich mir alle Türen, Sperrangel weit. Und ja, es kann trotz Momente des Scheiterns geben, trotz Momente, wo es eben nicht so klappt. Das gehört dazu, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Aber trotzdem dürfen wir wissen, Gott ist bei uns und er lässt uns auch im Scheitern nicht allein. Er geht jeden Schritt mit uns mit. Und mit ihm an unserer Seite können wir alles schaffen. Jesus ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Was bedeutet nun also diese Abschlussrede Jesu für uns? Wir sind alle Lernende, wir sind alle immer noch Schüler. Keiner von uns wird aus dieser Schule Jesu entlassen. Man könnte jetzt positiv oder negativ sehen, je nachdem, welche Erfahrungen ihr mit Schule gemacht habt. Aber wir dürfen wissen, Gott ist mit uns. Er unterstützt uns und seine Schule, die schafft man, die ist nicht schwer. Das andere ist, wir sind auch Lehrende, wir sind nicht nur Schüler, sondern wir sind auch Lehrer. Lass andere an deinem Leben teilhaben. Zeige anderen, wie das mit der Nachfolge funktioniert. Geh zu den Menschen hin und bleibe in Bewegung und habe keine Angst, Fehler zu machen oder auch mal schwach zu sein. Auch das gehört dazu. Und das macht uns auch authentisch. Wenn immer nur, so wie die Influencer, nur die perfekten Fotos zeigen, das ist dann irgendwann nur noch fake. Das ist irgendwann nicht mehr authentisch. Bleib trotzdem authentisch. Aber geht hin zu den Leuten. Und der dritte und letzte Punkt ist, Jesus ist der Herrscher und Sieger an unserer Seite. Er steht uns bei. Und mit ihm an unserer Seite können wir dieser großen Aufgabe nachkommen. In diesem Sinne, seid und werdet Christfluencer und gewinnt andere für ein Leben mit Jesus. Amen.